Jesus, und wir wollen heute einfach auf dich hoffen, dass wenn Stürme in unserem Leben toben, dass du die Ruhe uns gibst, die wir brauchen, und dass wir uns auf dich fokussieren dürfen. Denn Stürme wird es immer wieder im Leben geben, aber du bist unser Halt, du bist unser Anker, du bist der Fels im Sturm und nichts und niemand kann dich niederreißen. Und darauf bauen wir in Jesu Namen. Amen. Vielen lieben Dank, liebes Lobpreisteam. Es war so schön mitzumachen und ich bin total angekommen vor dem Thron Gottes und ich hoffe, es geht euch genauso. Wie sieht für dich ein Ort der Ruhe aus? Und um uns in dieses Gefühl besser hineinzubringen, habe ich mir überlegt, lasst uns doch mit einem kleinen Experiment starten. Und ich bitte euch einmal dazu, eure Augen zu schließen. Stell dir vor, du stehst im Wald. Und überall, wo du hinschaust, bis in die höchsten Baumwipfel, siehst du sattes Grün. Du hörst die Vögel zwitschern und weit in der Ferne das Blubbern eines Bachs. Du stehst am Strand und langsam wühlen sich deine Füße in diesen warmen Sand. Palmblätter wehen im Wind und alles, was du siehst, ist dieses tiefe Blau vom Meer und vom Himmel. Und die Sonne, die prickelt ganz leicht auf deiner Haut. Du hörst im Hintergrund den Ruf eines Adlers. Du befindest dich auf bergigen Höhen. Und wenn dein Blick über die majestätischen Hügel wandert, über die Berge, dann erfüllt es dich mit tiefer, tiefer Ehrfurcht. Ihr dürft eure Augen wieder öffnen. Das war doch schön, oder? Da könnten wir doch länger verweilen. Das sind alles wunderschöne Orte, Orte, in denen unsere Seele irgendwie zur Ruhe kommt. Und dennoch glaube ich irgendwie, dass das nur ein Schatten von dem ist, wonach unsere Seele sich eigentlich wirklich sehnt. Denn wer kennt das von euch nicht? Der Alltag kommt schneller als gerufen, ja, die Hausarbeiten stapeln sich, der Müll muss irgendwie rausgebracht werden. Was koche ich eigentlich zum Mittagessen nach dem Gottesdienst? Und wer hat eigentlich diesem Autofahrer erlaubt, über 2 Parkplätze quer zu parken? Wer findet sich da wieder? Ja, okay, dann seid ihr das richtige Publikum. Denn mir geht es ganz oft genauso. Und dann rückt der Wald, der Strand, die Berge in so, so weite Ferne. Aber wie können wir trotzdem in unserem Alltag Ruhe finden? Und ich glaube, eine Antwort im Hebräerbrief gefunden zu haben. Und dazu starten wir mit Hebräer 4, Verse 1 bis 6. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte das nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Gott hat gesagt, in meinem Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Und das sagte Gott, obwohl es diese Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hatte. Es heißt doch vom 7. Schöpfungstag, nachdem Gott alles geschaffen hatte, ruhte er sich am 7. Tag aus. Dennoch schwört Gott, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen und nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Wir befinden uns im Hebräerbrief und anhand der Themen, die der Schreiber hier thematisiert, können wir lesen, dass er an Christus gläubige Juden geschrieben worden ist. Und diese hatten eine große Herausforderung, denn sie wollten den Glauben an Jesus Christus mit alten Traditionen und religiösen Ritualen ergänzen oder vielleicht sogar in Teilen ersetzen. Und zuvor schreibt der Autor deshalb zum Beispiel auch darüber, dass Jesus größer ist als die Propheten. Das war für Juden so unglaublich, weil Propheten haben schon immer das Volk geprägt, dahin, wo sie gehen sollten. Sie waren die Botschafter Gottes, sie haben immer wieder Impulse gegeben, wo es hingehen sollte. Und nun kommt der Autor an eine so wichtige Stelle, wo er zweimal betont, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Von welchem verheißenen Land spricht denn Gott da? Und warum schwört er gleich zweimal, dass sie nicht in diese Ruhe kommen sollen? Und dazu spulen wir einmal zurück. Etwa 1400 Jahre vor Christus. Das Volk Israel, wir haben es heute eingangs schon von Esther in der Abendmahl-Andacht gehört, das befindet sich seit Jahrhunderten in ägyptischer Sklaverei. Und durch einen Mann namens Mose möchte Gott sein Volk befreien. Und er gibt ihnen folgende Aussicht dabei, wie wir es in 2. Mose 3, Vers 8 lesen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die Kanaiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevositer und Jebusiter. Eins von zwei. Es geschieht dieses Wunder der Befreiung. Und sie sind unterwegs zu diesem verheißenen Land. Und es ist eine Zeit, die so spannend für dieses Volk Israel ist. Denn Gott begegnet ihnen immer wieder auf übernatürliche Weise. Sie haben Durst, Gott versorgt sie übernatürlich mit Wasser. Sie haben Hunger und Gott versorgt sie übernatürlich mit Nahrung. Immer wieder erleben sie Gottes Gnade und seine Güte. Ein Gott, an den man sich anlehnen kann. Aber sie tun es nicht. Es kommt eine neue Herausforderung und wieder vertrauen sie Gott nicht. Und in 4. Mose 13, da steht dieses Volk nun vor diesem verheißenen Land. Und es geht darum, dieses verheißene Land einzunehmen. Und Gott sagt, hey, schick Kundschafter in das Land. Und folgenden Bericht lesen wir in 4. Mose 13, Verse 27 bis 29. Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakiter gesehen und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter, im Gebirge die Hethiter, die Jebusiter und Amoriter. Außerdem wohnen dort am Mittelmeer, am Jordan, die Kanaiter. Alles war eigentlich genauso, wie Gott es versprochen hatte. Ein Land, das von Milch und Honig nur überfließt. Aber was das Volk Israel sieht, sind nur die Feinde, nur die Herausforderungen. Hat Gott irgendwie vergessen, dass das Land ja eigentlich schon bewohnt ist? Nee, ganz im Gegenteil. Er hat ja zu Mose gesagt, ich will sie aus diesem Land herausführen, in ein gutes und großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die Kanaiter, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Zwei von zwei, sehr gut. Für Gott war es keine Neuigkeit. Er wusste um diesen Widerstand. Aber er wusste auch, was er ihnen versprochen hatte. Und sein Wort gilt. Wenn Gott eine Zusage gibt, dann hält er diese Zusage auch ein. Ja? Es hat nichts damit zu tun, welche Fähigkeiten und welche Talente ich habe, welche Ressourcen ich besitze. Es kommt nicht mal darauf an, welche Beziehungen und Freunde ich habe, denn er ist Gott und er hält immer sein Versprechen ein. Und weil das Volk mit Unglauben reagiert hatte, war klar für Gott, hey, mit diesem Volk kann ich dieses Land nicht einnehmen. Und das ist doch irgendwie auch klar, oder? Ich war letzte Woche in der Kirche am Ostbahnhof in Clausthal-Zellerfeld und Hannes und Emily haben mich darin begleitet und mein Papa hat uns gefahren. Und zwar das ist ja mitten im Harz, da gibt es Serpentinen rauf und runter. Und wenn ich kein Vertrauen in meinen Papa gehabt hätte, dass er uns sicher von A nach B bringt, dann wäre ich in Panik ausgebrochen. Und im schlimmsten Fall wäre es vielleicht sogar zu einem Unfall gekommen. Wie oft lesen wir in den Nachrichten davon, dass weil Panik ausgebrochen ist, Menschen gestorben sind. Und für Gott war klar, hey, ich möchte nicht, dass nachdem sie jetzt in Freiheit gekommen sind, sie jetzt umkommen. Und deswegen hat er beschlossen, okay, bevor sie jetzt wieder zurück in die Sklaverei kommen und vielleicht im verheißenen Land sterben, obwohl sie noch nicht bereit sind, mache ich kurz Pause. 40 Jahre lang und eine neue Generation hat diese Chance, das Land einzureichen. Und der Schreiber des Briefs, der überträgt diese so entscheidende Stelle für dieses Volk Israel auf die jetzige Situation an die christusgläubig gewordenen Juden. Und er sieht diese Gefahr, dass auch jetzt Menschen dieses Versprechen ablehnen könnten. Wisst ihr, durch den Opfertod Jesu, da wurde für deine und meine Schuld bezahlt. Und im Vertrauen darauf, dass es nichts mehr gibt, was ich menschlich hinzufügen könnte, habe ich freien Zugang zu Gott. Und du auch, wenn du das glaubst. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen und in dieser Zusage zur Ruhe kommen. Und das klingt zu gut, um wahr zu sein, oder? Es gibt nichts, was ich tue oder was ich nicht tue, sodass Gott mich mehr lieben könnte. Denn Jesu Opfer ist immer mehr als genug. Sein Opfer reicht aus. Und dieses Opfer gibt mir diese Zusage, ich darf die Ewigkeit mit Gott verbringen. Und schon jetzt auf Erden darf ich sie ein Stück weit schmecken, ein Stück weit erleben. Und weil das zu einfach klingt, kann ich mir vorstellen, dass die Empfänger dieses Briefs es auch leicht hatten, wieder in alte Rituale zurückzugehen. Denn was sie bisher kannten, war, dass für ihre Schuld es ein Tieropfer gab. Ja, über Jahrhunderte lang haben sie das praktiziert und sie hatten etwas in der Hand, wortwörtlich in der Hand. Sie kamen zum Altar, brachten zum Beispiel ein Opferlamm, sie legten ihre Hände darauf und in dem Moment, als es geschlachtet wurde, unschuldig, übertrug sich ihre Unschuld auf sie. Und für diesen einen Augenblick war alles okay zwischen ihnen und Gott und das wussten sie auch. Aber das Opfern, so lesen wir das auch später im Hebräerbrief, das war nie die Zutrittskarte zu Gott. Das war nie gedacht, dass Gott sagt, okay, wenn du jetzt alles irgendwie tust und machst, dann kannst du zu mir kommen. Es ging nicht darum, etwas zu opfern oder die Gesetze und Gebote einzuhalten, sondern einfach nur an ihn zu glauben, sich an ihn anzulehnen und eine gute Beziehung mit ihm zu haben. Denn sie wussten auch, das Opfer, das würde niemals ihre Schuld wegnehmen können, sondern nur zeitweise bedecken. Und so lesen wir in Kapitel 10 des Hebräerbriefs, Vers 11, der Priester aber musste jeden Tag neu den Altardienst verrichten und Gott immer wieder Opfer darbringen. Dennoch können diese Opfer keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Dieses Opfer, dieses ständige Tun und Machen hat den Menschen keine Ruhe gebracht, weil sie irgendwie wussten, ja okay, ich bringe das Opfer, für diesen einen Augenblick ist auch alles okay. Irgendwie funktioniert das auch und irgendwie überleben wir dadurch. Aber kannst du dir vorstellen, dass Gott für dich und für mich eine andere Perspektive hat, als nur irgendwie überleben und über die Runden kommen? Wir lesen weiter in Hebräer 4, Verse 7 bis 10 folgendes. Das bedeutet, Gottes Angebot, uns in seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren, doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen möchte. Dieser Tag heißt heute. Lange Zeit nach seiner ersten Zusage ließ er sagen, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Hätte Josua unsere Vorfahren tatsächlich in die Ruhe hineingeführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Wir erfahren im Alten Testament darüber, dass das Land von dieser neuen Generation eingenommen wurde, angeführt von Josua, dem Nachfolger von Mose. Doch der Autor dieses Briefs betont, das ist eigentlich nicht das verheißene Land, wovon Gott eigentlich gesprochen hatte. Und da musste ich kurz nachdenken. Erinnert ihr euch an die Einleitung, die ich gemacht habe mit den wunderschönen Orten, dem Strand, dem Wald, die Berge, Orte, an denen wir Ruhe finden können? Aber damals wie heute betont der Schreiber des Briefes, hey, die äußerliche Ruhe, die kann dir gar nichts geben, wenn dir die innerliche Ruhe nicht gehört. Ich bin der Überzeugung, dass die Sehnsucht nach Ruhe ein Urbedürfnis des Menschen ist. Du kannst dich am tollsten Strand befinden, du kannst dich im grünsten Wald befinden und trotzdem nicht zur Ruhe kommen. Warum? Weil unsere Sorgen, unsere Ängste im Alltag uns ins Chaos stürzen innerlich. Und wenn uns etwas also wenn mich etwas aus der Ruhe bringt, so muss ich das ja sagen, dann mache ich die wildesten Sachen. Das geht euch bestimmt nicht so, denn ihr seid ein heiliges Volk. Aber wenn ich aus der Ruhe gerate, dann bin ich genervt, dann bin ich dünnhäutig. Und ich sage Sachen, die würde ich nicht tun, wenn ich klar denken würde. Und dann verletze ich sogar mitunter Menschen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, wenn mir das dann passiert. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum der Schreiber hier auch auf diesen Sabbat eingeht. In Hebräer 4, Verse 9 bis 10. Gottes Volk erwartet also bis heute eine Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Und er schreibt ja zu Juden, der Hebräerbriefschreiber. Und die Juden wissen ganz genau, worum es geht, wenn vom Sabbat gesprochen wird. Einem von Gott angeordneten Ruhetag für den Menschen. Nicht ständig zu machen und zu tun und sein Leben daran zu knüpfen, was wir aus eigener Kraft erreichen. Und nichts ist für mich persönlich manchmal so herausfordernd und so schwierig, als Gott darin zu vertrauen, dass er einen guten Plan für mein Leben hat. Dass ich mich nicht abrackern und abmühen muss, dass ich nicht alles verstehen muss, um ein gutes Leben zu führen. Denn er hat dich und mich geschaffen und er weiß ganz genau, dass wir Ruhe brauchen für Körper und für Seele. Und deswegen betont der Schreiber auch zweimal, so glaube ich, dass die Ruhe aus dem siebten Schöpfungstag entspringt. Denn als ich darüber nachgedacht habe, wann der Mensch geschaffen worden ist in der Schöpfungshistorie, wann wurde er geschaffen? Am sechsten Tag. Und was erlebt der Mensch als allererstes? Ruhe. Vollkommene Ruhe. Eine Ruhe, die Gott ihm selbst vorgelebt hat. Und nicht, weil Gott irgendwie gesagt hat, boah, das war so schwierig, Himmel und Erde zu machen. Oder so die Vögel oder die Fische im Meer. Ich glaube nicht, dass das anstrengend für Gott war. Aber er wollte dem Menschen damit etwas zeigen, nämlich aus der Ruhe heraus ein Leben zu führen. Gott hört nicht auf zu wirken, er hört nicht auf zu tun, aber er tut das aus Ruhe heraus, aus Besonnenheit, aus Weisheit heraus. Und damals wie heute stellt sich diese eine Frage, habe ich Frieden mit Gott? Nimmt er mich an? Denn wenn ich ganz ehrlich zu euch bin, weiß ich doch, dass meine Fehler, die ich im Laufe des Lebens begehe, einem perfekten Gott nichts zu bieten haben. Das trennt mich von ihm. Ich habe seiner Vollkommenheit einfach nichts entgegenzusetzen. Und genau deshalb kam ja Jesus auf die Welt, um für meine Schuld unschuldig zu sterben und im Glauben daran, dass er für mich gestorben ist, in seiner Vollkommenheit aufgenommen zu werden. Und dann weiß ich doch, ich kann zur Ruhe kommen. Das ist das, wo der Schreiber meint, komm hier zur Ruhe. Denn in diesem Glauben sieht mich Gott als gerecht an. In dieser Gewissheit weiß ich, es ist alles geklärt. Ich muss mich nicht mehr aus eigener Kraft irgendwie beweisen, sondern ich darf Ruhe empfinden. Und deswegen heißt es in Hebräer 10, Verse 17 und 18 auch Folgendes. Und dann heißt es, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Sind aber die Sünden vergeben, ist kein Opfern mehr nötig. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, das fällt mir manchmal auch sehr, sehr schwer. Denn wenn ich Mist baue, und das kommt häufig genug vor, dann verurteile ich mich in den Gedanken. Und ich denke, ich muss doch irgendwas tun, ich muss doch irgendwas machen, um diese Gerechtigkeit irgendwie wiederzubekommen. Aber dabei, in diesem Abmühen und Abrackern, verliere ich aus den Augen, dass die Gerechtigkeit nur durch Glauben bekommen werden kann. Ich habe es ja im ersten Moment nicht mal verdient. Ich habe einfach nur damals Jesus mein Leben gegeben und gesagt, hey, dein Opfer ist genug. Und dahin muss ich wieder zurückkommen. Seht ihr, das ist ein bisschen so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel 1 Milliarde Euro Schulden hätte. Ich baue Mist und versuche das irgendwie mit 50 Euro, die ich habe, auszugleichen. Und das ist doch einfach absurd. Das ist Quatsch. Und das ist auch nicht das, was Gott sich von mir wünscht. Er weiß doch um meine Unzulänglichkeiten. Und deswegen hat er doch Jesus Christus auf die Welt geschickt. Und was ist die Lösung der ganzen Sache? Davon schreibt der Hebräerbrief in Kapitel 4, Verse 11 bis 13. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwerts. Dringt es doch tief bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und die geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft geben. Anhand des Ruhegrades, den ich jetzt hier schon auf Erden erleben darf, kann ich sehen, wie sehr ich mich entweder an Gott anlehne oder aber, wie das Volk Gottes damals mich ja gegen ihn widersetze, gegen ihn auflehne. Und mich hat diese Bibelstelle ganz ehrlich total herausgefordert, weil ich so dachte, aber Jesus, die hatten doch einfach nur Angst. Aber ich glaube, genau das ist das, worauf Gott hinaus möchte. Darum geht es. Wenn ich dem Schöpfer Gott wirklich vertrauen würde, dass er mein Leben in der Hand hat, dass er einen guten Plan für mein Leben hat, dann brauche ich keine Angst haben. Egal, welcher Sturm im Leben tobt. Ich kann positiv sein, selbst wenn die Hölle in meinem Leben wortwörtlich losbricht. Denn ich weiß, Gott hat das letzte Wort über mein Leben. Und wisst ihr, wenn ich diese Predigt hier predige, dann muss ich das immer wieder auch zu mir predigen. Es gab in letzter Zeit einige Momente, wo ich wirklich schlucken musste und dachte, Jesus, das hat nichts mit der Ruhe zu tun, die du mir versprochen hast. Ich erlebe sie gerade nicht. Wisst ihr, vor einer Woche, 2 Tage bevor ich diese Predigt zum ersten Mal in Clausthal-Zellerfeld gehalten habe, da habe ich eine Nachricht bekommen und die hat mich total erschüttert. Und bis heute macht sie mich total fertig, denn vor 10 Jahren habe ich mein Fachpraktikum gemacht im Rahmen meines Studiums, bin dort bei einer christlichen Familie untergekommen und diese Familie war maßgeblich daran beteiligt, dass ich zu Jesus gefunden habe. Und mein Gastpapa, der hat die Diagnose Krebs bekommen. Und eigentlich wollten sie ihn operieren vor 2 Wochen und alles sollte gut laufen und dann haben sie ihn aufgeschnitten und gesagt, das nützt alles nichts mehr. Sie haben nur noch wenige Monate zu leben. Und er teilt das mit uns. Und das macht mich fertig. Weil ich so denke, dieser Mann, der war dafür zuständig, mitunter, dass ich zu Jesus gefunden habe. Aber ich weiß, er ist Christ. Und ich weiß, mit welcher Perspektive er lebt. Denn er weiß, wo er hinkommt. Er hat Freude. Und zum ersten Mal begreife ich irgendwie in meinem Leben, wenn Paulus auch in dieser Situation ist, er weiß gerade nicht, ob es für ihn zum Sterben geht oder zum Leben. Und er sagt in Philipper 1, Vers 21, Herr, wenn ich lebe, dann bedeutet das für mich Christus. Ich lebe für Jesus. Aber Sterben ist für mich auch ein Gewinn, denn ich weiß, wohin ich komme. Und in dieser Zusage dürfen wir ruhen. Und in dieser Zusage lebt auch mein Gastvater. Wir beten dafür, dass er von Krebs befreit wird. Ey, keine Frage, weil Gott kann immer heute noch Wunder tun. Und trotzdem sagt er, hey, wenn ich von dieser Welt gehe, weiß ich, in welche Ewigkeit ich komme. Und das gibt mir Frieden. Und es gibt eine Lösung, die der Schreiber schreibt, wie wir in diese Ruhe Gottes immer wieder zurückkommen können in unserem Alltag. Und das ist so einfach und so simpel, einfach Gottes Wort und seine Bibel zu studieren. Denn sie besteht aus den Zusagen Gottes für mein Leben. Ich weiß, ich kann ihm vertrauen, egal was kommt, Gott ist mein Retter und meine schützende Burg. Ich lerne ihn kennen als einen liebenden Vater, der seinen Sohn für mich sandte, um unschuldig für mich zu sterben, damit ich gerecht und gut vor ihm stehen kann. Und seine Worte sind lebendig, sie treffen mitten ins Herz und legen offen, wo ich es noch nicht schaffe, mich an seine Zusagen anzulehnen. Und wo ich mich noch nicht sicher genug fühle, dieses Opfer von Jesus wirklich in vollem Umfang in meinem Leben zu leben. Und solange ich das nicht tue, solange ich nicht in diese Ruhe zurückkomme und seinen Versprechen folge, da werde ich immer versuchen, mich irgendwie abzumühen. Ich werde immer irgendwie versuchen, trotz guter Absichten, ja, mich zu beweisen, meinen Wert irgendwie darzustellen. Aber das muss ich nicht. Wenn ich weiß, was über mich ausgesprochen worden ist, was in der Bibel steht, dann weiß ich, ich kann innerliche Ruhe empfinden und sie auch nach außen weitergeben. Ich muss mich nicht mit einer so tollen Esther, die meine Freundin ist, vergleichen, die so gut singen kann und so eine tolle Abendmahl-Andacht gehalten hat. Ich muss das nicht tun, weil ich weiß, Gott liebt mich. Und es gibt für ihn keinen Vergleich zwischen Esther und mir. Er freut sich genauso über sie, wie er sich über mich freut. Und er freut sich, egal wo du stehst gerade, über dich. Weil er dich gemacht hat. Weil er aus Liebe zu dir gesagt hat, ich sterbe für dich. Wir sind geliebte Kinder Gottes, auserwählt zu guten Taten. Unsere Worte können Leben sprechen und Menschen erbauen. Und meine Herausforderung heute an mich, aber auch an dich ist, wie sehe unser Leben aus, wenn wir Gottes Zusagen wirklich glauben würden? Was würde uns im Leben dann passieren? Gar nichts, weil wir wissen, die Ewigkeit mit Gott ist geklärt. Natürlich gibt es manchmal Schicksalsschläge und die sind nicht einfach. Ich will das gar nicht wegreden. Und das tut weh. Aber die Perspektive ist Jesus. Und die einzige Perspektive ist Jesus. Ich darf mich an Gott anlehnen, denn er ist größer. Er ist stärker, das haben wir heute gesungen. Und er meint es gut mit dir und mit mir. Er hat es bewiesen, vor 2000 Jahren, als Jesus auf die Welt kam, um für dich und für mich unschuldig zu sterben, damit ich und du wissen, unser Status ist geklärt. Wir sind seine Kinder und niemand hat Anspruch darauf, uns etwas anderes zu sagen. Und darum will ich alles tun, alles, um in diese Ruhe Gottes zu kommen, jeden Tag neu. Ich will sein Wort lesen und seine Zusagen für mich in Anspruch nehmen, indem ich meine falschen Glaubenssätze durch seine Versprechen ersetze. Und selbst, wenn ich das manchmal noch nicht im Leben erkennen kann, diese Ruhe, und manchmal, wenn ich auch zweifle, dann weiß ich, er hilft mir zu glauben. So wie Esther heute in ihrer Abendmahlandacht erzählt hat, hey, ich kann das gar nicht alleine. Ich habe ein Problem mit Essen. Und Gott sagt, ja, aber ich bin trotzdem bei dir. Und das dürfen wir jeden Tag aufs Neue erleben und das ist gut. Meine Frage an dich heute ist, willst du das auch erleben? Möchtest du als Kind Gottes wieder zurück in diese Ruhe Gottes kommen? Und dann habe ich eine sehr gute Neuigkeit für dich, denn so wie der Schreiber des Hebräerbriefs betont, gilt das auch heute für dich, denn heute ist das Angebot da, als Kinder Gottes in seine Ruhe wieder zurückzukommen. Und ich weiß, dass das manchmal schwierig ist, gerade wenn wir das Gefühl haben, dass der Sturm im Leben tobt. Und wenn du diese Ruhe gerade nicht erlebst, dann möchte ich dich darin unterstützen, in diese Ruhe zurückzufinden. Ich bitte euch einmal, die Augen zu schließen dafür, denn ich möchte einen Moment schaffen, wo du als Kind Gottes wieder zur Ruhe kommst, zu deinem geliebten Papa. Und wenn du heute hier bist und du hast das Gefühl, dieser Sturm im Leben tobt und du kommst nicht zur Ruhe, du tust und machst und betest und du hast gefastet, Bibel gelesen und alles nützt irgendwie nichts, das Abendmahl haben wir heute auch gefeiert, dann hilft es manchmal, wenn zwei oder drei zusammenkommen, dann verspricht Gott auch, hey, ich bin mitten unter euch. Und wenn du diese Person bist, dann möchte ich heute für dich beten, wieder zurück in die Ruhe Gottes zu kommen und bitte dich um ein deutliches Handzeichen. Wir als Gemeinde werden gemeinsam für dich beten. Dankeschön. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hey, dankeschön. Richtig cool, dass so viele hier sind. Und wisst ihr was? Es macht einen Unterschied, als Kinder Gottes zusammenzukommen und zu beten. Dankeschön. Danke. Liebe Gemeinde, ich bitte euch einmal mit mir zusammen dieses Gebet vorzusprechen. Und denkt daran, wir sind hier, die Bibel schreibt, als ein Leib zusammen. Und wenn ein Glied dieses Leibes wehtut, dann macht das einen Unterschied auch für uns in unserem Leben. Und wir wollen nicht, dass es diesen anderen Menschen wehtut. Und deswegen glauben wir auch daran, dass Gebet so viel verändert. Ich bitte euch jetzt, wenn ich vorbitte, einmal nachzubeten. Jesus Christus, ich fühle diese Ruhe gerade nicht. Aber du hast mir deine Ruhe versprochen. Du hast mir versprochen, dass ich diese Ruhe erleben darf. Nicht erst in Ewigkeit, sondern auch schon heute. Und deswegen bitte ich dich, lass mich zur Ruhe kommen, in deinen Armen. Lass mich erleben, dass du es gut mit mir meinst und schenk mir Ruhe im Sturm. In Jesu Namen. Amen. Es gibt eine zweite Frage, die ich stellen möchte. Denn wir haben von dieser Ruhe gesprochen, die den Kindern Gottes gehört. Und vielleicht bist du ja hier und vielleicht hast du schon seit Wochen und Tagen, vielleicht Monate oder Jahre schon damit zu kämpfen, dass du alles Mögliche probiert hast. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mit Depressionen zu kämpfen hast und du warst schon beim Therapeuten, beim Psychologen, alles hat irgendwie kurzfristig geholfen. Aber du sehnst dich nach dieser Ruhe, die nicht Menschen geben können, auch nicht Umstände geben können, kein Strand und auch kein Wald dieser Welt. Ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe das auch schon hinter mir gehabt. Bevor ich ein Leben mit Jesus geführt habe, war ich bei Psychologen und Therapeuten und es hat irgendwie funktioniert, aber nur kurz. Und ich habe irgendwann innerlich kapituliert und gesagt, es muss doch eine Möglichkeit geben, zur Ruhe zu kommen. Und in dem Moment, als ich mich geöffnet habe, hat sich wenige Monate später Jesus mir vorgestellt und gesagt, ich bin die Ruhe, nach der du suchst. Und ich sage dir, diese Zusage gilt auch heute dir. Wenn du heute hier bist und du hast dich noch gar nicht für ein Leben mit Jesus entschieden oder du hast dich mal für ein Leben mit Jesus entschieden, aber bist dann doch eher deine eigenen Wege gegangen und du möchtest wieder zurück zum Ursprung, zurück zu deiner Ruhe, die dir gehört, dann frage ich auch dich heute, bist du heute da? Und wir schließen noch einmal die Augen und schauen auf den Boden, wenn wir das nicht können. Und wenn du heute hier bist, ich will diesen Moment nicht missen und du willst zurück zu Jesus, dann bitte ich auch dich um ein Handzeichen, um ein deutliches und wir beten gemeinsam als Gemeinde für dich, dass du wieder zurückkommen kannst. Bist du da? Und du möchtest heute dein Leben Jesus geben? Dankeschön. Dankeschön. Hey, das ist so ein wichtiger und wertvoller Moment. Und ich will nicht irgendjemanden übersehen. Wenn du hier bist und du möchtest dieses Leben mit Jesus führen in Ruhe, dann bitte ich dich um ein Handzeichen, um ein deutliches. Ich bitte euch noch einmal, liebe Gemeinde, dass wir noch einmal für diejenigen, die sich jetzt heute für ein Leben mit Jesus entschieden haben, dass wir sie begleiten in diese Ruhe Gottes. Denn das ist die wichtigste Entscheidung, die sie treffen können in ihrem ganzen Leben und wir wollen sie als ganze Gemeinde darin unterstützen. Bitte betet mir nach. Jesus Christus, ich nehme dein Versprechen an. Bitte vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Ich komme heute zu dir als dein Kind. Ich nehme dein Opfer an und ich bitte dich um die Ruhe, die du mir versprochen hast. Ich danke dir, Jesus, dass ich von heute an dein Kind bin und bis in Ewigkeit ist mein Status vor dir geklärt. In Jesu Namen. Amen. Herzlichen Glückwunsch für diese Entscheidung.